Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Vor ein paar Tagen haben die GKV-Zahlen für das vierte Quartal 2024 das Gesundheitswesen aufgeschreckt. Demnach sind im Gesamtjahr 2024 Defizite von mehr als 6 Milliarden Euro aufgelaufen, davon allein 2,4 Milliarden Euro im vierten Quartal. Wie geht es weiter mit den Kassenfinanzen? Wie kommen wir raus aus der Beitragssatzspirale nach oben? Für valide Antworten auf Fragen wie diese begrüße ich heute Andreas Storm in der Leitung, den Chef der drittgrößten Krankenkasse in Deutschland, der DAK Gesundheit. Hallo Herr Storm.
Hallo Herr Gerloff.
Herr Storm, auf ein schlechtes Finanzergebnis der GKV waren ja nun wirklich alle Akteure vorbereitet. Aber haben Sie diese Negativdynamik der Ausgabenentwicklung im letzten Quartal wirklich vorhergesehen?
Nein, diese Dynamik habe selbst ich nicht vorhergesehen. Nun wissen Sie ja, ich habe ja immer zu den Mahnern gehört. Ich habe schon am Beginn der Wahlperiode, am Jahresanfang 2022 gesagt, wenn die Politik nicht handelt, droht ein Beitragstsunami. Damals wurde gesagt, man soll es nicht übertreiben. Heute widerspricht dem eigentlich niemand mehr. Also wenn man das vorausschickt, selbst ich habe eigentlich immer auch mit Worst-Case-Szenarien gerechnet, aber die Dimension der Finanzkrise der GKV übersteigt auch die Einschätzung, die wir intern in der DAK Gesundheit gehabt haben. Ich will Ihnen das an wenigen Zahlen deutlich machen. Wir haben voraussichtlich, also es fehlen noch wenige Kassen, aber wir haben im Grunde genommen das Bild für rund 95% der Kassenlandschaft. Im vergangenen Jahr ein Defizit von 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro erreicht. Der Schätzerkreis hatte im Oktober Zahlen vorgelegt. Wenn man die umrechnet auf ein Jahresergebnis, dann hätte sich daraus ein Defizit von rund 4,9 Milliarden Euro ergeben. Das heißt, alleine im vierten Quartal des letzten Jahres hat die Ausgabendynamik sich nochmal so beschleunigt, dass wir rund 1,2 Milliarden Euro schlechter dastehen, als es im Schätzerkreis im Oktober erwartet worden ist. Nun muss man, wenn man überlegen will, welche Konsequenz hat das, sich Folgendes bewusst machen. Die Kassenlandschaft hatte am Ende des Jahres 2023 noch einen Rücklagenbestand von rund 8,3 Milliarden Euro. Das waren rund 32% einer Monatsausgabe, also eine Drittelmonatsausgabe in etwa. Jetzt erreichen wir einen, wenn wir jetzt 6,2 Milliarden Euro rausrechnen, liegen wir noch bei gut 2 Milliarden Euro als kumulierte Reserven. Also das, was die Kassen noch auf der hohen Hand haben, ist ungefähr nur ein Drittel dessen, was wir im letzten Jahr als Defizit hatten. Nach unseren letzten Berechnungen wäre die Rücklage im Verhältnis zu einer Monatsausgabe bei 7,5% einer Monatsausgabe. Das bedeutet, die Kassen haben im Schnitt noch Reserven, die für die Begleichung von Rechnungen reichen würden von 2,5 Tagen. Also die Versorgung für 2,5 Tage ist damit noch gesichert. Das ist völlig unzureichend. Die Mindestrücklage von 20% wurde eigentlich allgemein als sehr kritisch betrachtet, weil man gesagt hat, wenn wieder eine Herausforderung wie etwa die Corona-Pandemie auf uns zukommt, dann ist eine Mindestrücklage von 20% eigentlich eher zu niedrig. Und jetzt liegen wir aber nicht bei 20%, sondern bei 7,5. Und damit ist die Funktionsfähigkeit des Systems definitiv gefährdet.
Vielleicht dröseln wir das so ein bisschen im Detail auf. Allein die Ersatzkassen haben ja im letzten Quartal 1,2 Milliarden Euro Minus gemacht. Sie haben gerade eben gesagt, 1,2 Milliarden Euro im Vergleich zum Schätzerkreis liegen sie drunter. Aber wie ist es eigentlich möglich, dass einzelne Kassenarten Milliardendefizite in dieser Höhe in einem Quartal generieren?
Und wir haben in der Tat im letzten Quartal extrem hohe Steigerungsraten, unter anderem im Krankenhausbereich. Das ist ja mit gut einem Drittel der Leistungsaufgaben natürlich auch quantitativ der größte Bereich. Wir haben aber auch zweistellige Steigerungsraten im Arzneimittelbereich. Auch das ist ja ein sehr großer Kostenblock. Es kommt dann natürlich hinzu, dass im vierten Quartal auch bestimmte Korrekturen vorgenommen werden an Kassenfinanzen. Also das, was man zum Beispiel in den ersten drei Quartalen möglicherweise zu niedrig eingeschätzt hat, wird dann im vierten Quartal nochmal korrigiert, sodass es also nicht unbedingt sein muss, dass der gesamte Ausgabenzuwachs tatsächlich im vierten Quartal erreicht worden ist, sondern möglicherweise bei den vorherigen unterjährigen Finanzergebnissen man die Ausgabendynamik unterschätzt hat. Aber wir haben in der Tat eine Abweichung der Ausgabenentwicklung im vergangenen Jahr von der Schätzung, die man bei der Haushaltsaufstellung im Vorjahr gemacht hat. Also die Kassen müssen ja immer die Einschätzung des sogenannten Schätzerkreises, der im Oktober tagt und wo Vertreter der Krankenkassen beziehungsweise GKV-Spitzenverbandes auf der einen Seite sitzen und auf der anderen Seite Vertreter von Regierungsinstitutionen, da ist das Bundesgesundheitsministerium, das Bundesfinanzministerium und das Bundesamt für Soziale Sicherung. Und die geben sozusagen die Rahmendaten vor im Hinblick auf die erwartete Ausgabenentwicklung. Und eine so gigantische Abweichung zwischen der eher moderaten Einschätzung, die man im Schätzerkreis hatte und die dann auch bei der Haushaltsaufstellung der Kassen zugrunde zu legen waren und der weit darüber liegenden tatsächlichen Ausgabenentwicklung hat es so noch nie gegeben. Und eine Konsequenz daraus ist natürlich auch, weil ja diese Ausgabendynamik im Laufe des Jahres zugenommen hat, dass wir auch in dieses Jahr hineingehen, natürlich mit einer Situation, dass wahrscheinlich die Ausgaben im ersten Quartal deutlich höher sein werden als die Ausgaben im ersten Quartal des Vorjahres. Also die Gefahr ist groß, dass wir auch in diesem Jahr eine stärkere Ausgabenentwicklung haben werden als beim letzten Schätzerkreis im Oktober 2024 unterstellt wurde.
Wie sieht es denn eigentlich bei der DAK Gesundheit direkt aus? Oder ist das Betriebsgeheimnis?
Das kann ich Ihnen in allgemeiner Form schildern. Wir haben ja die besondere Situation, dass wir zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten einen niedrigeren Zusatzbeitragssatz haben als die Kassenlandschaft insgesamt. Das hat so noch nie gegeben. Die DAK Gesundheit war im Jahr 2016 von den großen bundesweiten Kassen die teuerste Kasse. Wir haben es dann über einen Konsolidierungskurs über die Jahre hinweg geschafft, dass wir im vergangenen Jahr eben beim durchschnittlichen Zusatzbeitrag waren. Und seit dem 1. Januar haben wir einen Zusatzbeitrag von 2,8%, während der Durchschnitt der Kassenlandschaft ja bei 2,9 liegt. Also wir liegen drunter. Aber auch wir mussten natürlich eine deutliche Beitragserhöhung machen. Wir haben unseren Zusatzbeitrag um 1,1 Punkte erhöht. Was unsere Rücklagen angeht, so lagen wir auch am vorletzten Jahreswechsel bei ziemlich exakt dem Durchschnittswert der Kassenlandschaft. Also auch wir hatten so zwischen 32% und 33% einer Monatsausgabe. Und wir liegen jetzt bei etwa 8,5% einer Monatsausgabe. Das heißt, wir liegen geringfügig, auch was die Rücklage angeht, über dem Durchschnitt der Kassenlandschaft. Das heißt, die DAK Gesundheit ist definitiv keine hochpreisige Kasse mehr, sondern wir sind im Durchschnitt oder sogar geringfügig besser als der Durchschnitt der Kassenlandschaft. Aber die Gesamtsituation ist natürlich für das GKV-System insgesamt fatal. Aber wir sind definitiv keine Kasse, die nun in irgendeiner Weise besondere Gefährdungen hätte. Und das ist eben etwas, was ganz anders ist als noch vor einigen Jahren. Denn wir sind ja eine starke Versorgerkasse. Und wenn wir auch einen Vergleich machen der bundesweiten Versorgerkassen, da haben wir im Moment die stabilste finanzielle Entwicklung.
Das ist ja eine halbwegs gute Nachricht. Jetzt kommen wir vielleicht, Sie haben es ja eben schon angesprochen, die Ausgaben im Krankenhausbereich und im Arzneimittelbereich sind zuletzt zweistellig gestiegen. Die Vertragsärzte, die kriegen von diesen Steigerungen im Moment nicht so viel ab, oder? Wie sehen da die Steigerungsraten aus?
Auch da haben wir natürlich deutliche Steigerungsraten, aber die sind nicht ganz so stark. Also die waren jetzt nicht die ganz, ganz großen Treiber gewesen im Vergleich zu den anderen genannten Kostengruppen. Wir haben ja noch die Besonderheit, dass im Zusammenhang mit der Krankenhausreform ja auch angestrebt wird von den Gesundheitspolitikern vom Bund und Ländern, dass sozusagen rückwirkend noch einmal im Krankenhausbereich die Landesbasisfallwerte für das vergangene Jahr angehoben werden sollen und möglicherweise auch die Pflegebudgets angehoben werden sollen. Wenn man solche Maßnahmen sehr zeitnah machen würde, also im Moment steht im Raum, dass da möglicherweise noch im Februar eine Entscheidung fallen soll, dann hätte das zur Folge, dass die Ausgaben der Kassen im Krankenhausbereich noch einmal ansteigen. Also im Moment besteht die Gefahr, dass noch einmal zusätzlich roundabout 1 Milliarde Euro an Belastungen auf die Kassen zukämen. Und wenn man das sozusagen rechtsverbindlich rückwirkend machen würde, dann hätte das zur Folge, dass die Krankenkassen bei ihrem Jahresabschluss für 2024 eben nochmal eine zusätzliche Kostenbelastung berücksichtigen müssen, die in diesen vorläufigen Zahlen noch nicht enthalten ist. Wenn das so käme, also ich nenne jetzt mal eine Größenordnung, die durchaus realistisch ist, dass man nochmal zusätzlich 1 Milliarde Euro hier verbuchen müsste, die bisher natürlich nicht berücksichtigt worden ist, weil es dafür ja noch keine Grundlage gibt, dann würde sich das Defizit eben von 6,2 Milliarden Euro auf über 7 Milliarden erhöhen. Und spätestens dann wären wir sozusagen in einer Situation, wo eine Reihe von Kassen wirklich am Rande der Zahlungsunfähigkeit operieren müsste.
Das ist ja das Verrückte, nicht? Die Krankenkassen, die sind mit ihren Defiziten so, dass sie ächzen unter der Last, die ihnen da auferlegt worden ist. Und andererseits sind die Leistungserbringer zurzeit, also vor allen Dingen die Kliniken, ja finanziell auch nicht auf Rosen gebettet. Also die sind ja auch, ist ja eigentlich fast kein Haus im Moment, das schwarze Zahlen schreibt, oder es werden immer weniger, die schwarze Zahlen schreiben. Woher kommt diese Diskrepanz, dass da plötzlich überall zu wenig Geld ist im System?
Wir haben natürlich ein grundlegendes Problem, das darin liegt, dass wir Ausgaben, die das Gesundheitssystem aus Beitragsmitteln für die Allgemeinheit machen, das sind ja im Grunde genommen die versicherungsfremden Leistungen, nicht ausreichend aus Steuermitteln finanziert haben. Da ist natürlich das Musterbeispiel die Ausgaben, die die Krankenkassen für Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger haben. Das ist eine Dimension von etwa 10 Milliarden Euro, die nicht gedeckt sind durch die Beiträge, die der Bund für Bürgergeldempfänger an die Krankenkassen leistet. Oder ich nenne einen anderen Punkt, das sind die Mehrwertsteuersätze auf Arzneimittel. Da haben wir in Europa mittlerweile fast ein Alleinstellungsmerkmal. Es sind, glaube ich, nur noch ein oder zwei Länder, die auch wie wir einen vollen Mehrwertsteuersatz auf Arzneimittel erheben. Alle anderen haben einen reduzierten Mehrwertsteuersatz oder gar keinen. Das belastet natürlich das GKV-System und damit auch den Arzneimittelbereich auch nochmal mit 6 Milliarden Euro. Also das sind alleine zwei Beispiele für Dinge, wo dem Gesundheitswesen eben Gelder fehlen, die eigentlich aus dem Bundeshaushalt oder in der Form einer niedrigeren Besteuerung indirekt auf der Einnahmenseite bereitgestellt werden müssen. Wir haben darüber hinaus aber natürlich auch das Problem, dass unsere Krankenhauslandschaft eben im internationalen Vergleich nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Wir aber an vielen Stellen noch nicht wirklich mit dem Umbau begonnen haben. Und wir deshalb natürlich auch noch Strukturen finanzieren müssen, von denen wir wahrscheinlich sagen würden, in 10 Jahren, dass wir die in dieser Form nicht mehr brauchen. Also während wir das, was wir im Hinblick auf die Modernisierung machen müssen, im Moment noch nicht machen können, weil überall die Finanzmittel knapp sind. Deshalb haben wir eine sehr, sehr große Krise im Gesundheitswesen. Und ich finde, es ist schon ein sehr, sehr großes Ärgernis, dass wegen der Kompliziertheit und Komplexität dieser Themen die Zukunft des Gesundheitswesens bei den Debatten der Kanzlerkandidaten überhaupt keine Rolle gespielt hat.
Ist das die politische Ursünde, wenn man so will, dass die Krankenhausstrukturen, so wie sie jetzt sind, zu lange erhalten geblieben sind, beziehungsweise dass der Umbau zu spät angegangen worden ist?
Naja, wir haben ja im Grunde genommen in allen Bereichen der Versorgung einen Handlungsbedarf. Ja. Wenn man es mal auf den Kern bringen will, Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat ja in den letzten Monaten immer gesagt, wir haben ein ineffizientes System, das im Hinblick auf Outcome-Indikatoren, also wenn man so will, der Leitindikator ist ja die durchschnittliche Lebenserwartung, schneiden wir mittlerweile schlechter ab als viele andere europäische Länder. Bei der Lebenserwartung sind wir sogar unter den Durchschnitt gesunken. Aber wir haben hohe Kosten. Und wenn man einen schlechten Outcome ins Verhältnis setzt zu einem überdurchschnittlichen Kosten- oder Finanzmitteleinsatz, dann resultiert daraus natürlich Ineffizienz. Und die hängt ganz stark damit zusammen, dass wir keine Steuerung im System haben und keine Ganzheitlichkeit. Und deshalb ist, denke ich, der Schlüssel, wenn wir das System effizienter machen wollen und dann auch langfristig natürlich den Ausgabenanstieg begrenzen wollen, dass wir hier zur Steuerung kommen. Und das braucht drei Ansätze. Der eine ist natürlich ein modernes Krankenhaussystem oder eine Krankenhauslandschaft, die sich an Qualitätszielen orientiert. Deshalb ist ja auch dieser Gedanke der verstärkten Spezialisierung genau richtig, der in der Krankenhausreform angelegt ist. Das setzt zum Zweiten aber auch voraus, dass wir im ambulanten Bereich, zur ambulanten ärztlichen Versorgungsbereich zu einer gezielten Steuerung kommen müssen. Deshalb finde ich es auch genau richtig, wenn die Bundesärztekammer, wenn hier Präsident Reinhardt seit vielen Wochen sagt, wir müssen übergehen zu einem Primärarztsystem. Und da gibt es ja im Moment auch gute Gespräche zwischen der Ärzteschaft, auch der KBV und den Verbänden der Krankenkassen, weil ein solches Primärarztsystem natürlich eine ganz andere Qualität von Steuerung ermöglicht. Und der dritte Baustein ist die Reform der Notfallversorgung. Das ist, man so will, ein Klassiker und eigentlich ein Treppenwitz der Zeitgeschichte, dass wir jetzt schon die dritte Wahlperiode des Deutschen Bundestages haben, wo das Bundesgesundheitsministerium einen Reformentwurf vorgelegt hat und hat es nicht geschafft, den durch den Deutschen Bundestag zu bringen.
Also wenn wir die Akteure gehen dann erschöpft auseinander und treffen sich dann in der nächsten Legislaturperiode wieder am Anfang. Das ist schon verrückt bei der Notfallreform, nicht?
Ja, aber da müssen wir wirklich ran. Also die Reform der Notfallversorgung gehört zu den Dingen, die im Grunde genommen in den ersten drei Monaten der Amtszeit des künftigen Ministers oder der Ministerin eingebracht werden muss und muss so schnell wie möglich beschlossen werden. Und das wichtige Thema, das die Ärzteschaft angeschoben hat, nämlich wie kommen wir zu einem Primärarztsystem, auch das müssen wir aus meiner Sicht zwingend in diesem Jahr angehen, weil natürlich der Aufbau eines solchen Primärarztsystems auch einen gewissen zeitlichen Vorlauf hat. Sicherlich nicht so lange wie eine Krankenhausreform. Die hat ja einen sehr langen Vorlauf, bis sie die Krankenhauslandschaft transformiert haben. Aber auch hier brauchen wir einen gewissen zeitlichen Vorlauf. Und wir brauchen, damit das funktionieren kann und akzeptiert wird, denke ich, auch einen ziemlich breiten Konsens in der Ärzteschaft und zwischen der Ärzteschaft und den Kassen. Also wir gewinnen natürlich nichts, wenn dann sozusagen Hausärzte und Fachärzte völlig unterschiedlicher Meinung sind und so ein Modell für falsch halten. Und deshalb kommt da natürlich noch jede Menge Arbeit auf die Akteure im Gesundheitswesen zu, wenn man den richtigen Gedanken Primärarztsystem am Ende auch mit einem funktionsfähigen Lösungsansatz verbinden will.
Dann kommen wir nochmal zurück zu den Zusatzbeiträgen. Wir sind jetzt in die große Reformdiskussion eingestiegen, aber das schnöde Geld, das ist ja vielleicht noch akuter im Moment. Jetzt haben Sie die Zusatzbeiträge zum Jahresbeginn massiv erhöht, alle Kassen eigentlich. Reicht das, damit die Kassen das Jahr über finanziell liquide bleiben, oder müssen wir uns wieder auf unterjährige Anhebungen der Zusatzbeiträge gefasst machen? Sie haben das ja eben schon angedeutet.
Ja, also wir haben eben eine Entwicklung im vierten Quartal, die nochmal wesentlich schlechter war, als selbst die Pessimisten vorhergesagt haben. Und jetzt gibt es ja auch wirklich noch das Problem, dass zwischen diesen vorläufigen Ergebnissen, die aus dieser sogenannten KV45-Statistik, die jetzt veröffentlicht worden ist, hervorgehen, und dem endgültigen Jahresabschluss, den die Kassen im April erstellen werden, möglicherweise nochmal zusätzliche Kostenbelastungen kommen. Eine habe ich ja geschildert, ja. Das wäre, wenn sozusagen rückwirkend im Krankenhausbereich was passiert. Und man muss deshalb zwingend Rückstellungen hier für diese künftigen Zahlungen tätigen. Es ist darüber hinaus so, also das habe ich mir auch gestern Nacht in Vorbereitung auf diesen heutigen Podcast mal angeschaut von den Finanzdaten. Ich gehe vom Folgenden aus. Die Krankenkassen haben bei ihrer Haushaltsaufstellung, weil sie ja alle unter die Mindestrücklage gefallen sind, einkalkuliert, dass sie Überschüsse in diesem Jahr machen. Und diese Überschüsse dann dazu verwendet werden, um die Rücklagen wieder aufzufüllen, um tendenziell wieder auf die Mindestrücklage von 20% einer Monatsausgabe zu kommen. Wenn aber die Ausgabenentwicklung, die tatsächliche Ausgabenentwicklung 2% höher ausfallen sollte, wie das der Schätzerkreis unterstellt hat, und im Moment sind wir ja auf dem Pfad, wo das durchaus realistisch wäre, dann würde das Kassenergebnis nochmal um über 6 Milliarden Euro verschlechtern. Und dann könnten wir nicht nur keine Überschüsse machen, sondern dann würden die Kassen auch in diesem Jahr wieder Defizite machen. Und dann sind die Rücklagen komplett weg. Also dann haben sie Kassen, die sozusagen zumindest fiktiv verschuldet sind, und ein paar, die vielleicht noch eine Mini-Rücklage haben, aber dann wären auch diese vorhin beschriebenen 2 Milliarden Euro, die sozusagen als letzte Reserve vorhanden sind, die wären da auch noch aufgebraucht. Und vor diesem Hintergrund halte ich es durchaus für denkbar, dass wir zumindest dann, wenn die Politik nicht rasch handelt, erleben werden, dass eine Reihe von Kassen unterjährig ihre Zusatzbeiträge erhöhen muss. Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass eine Reihe von Kassen Liquiditätsprobleme bekommt und ernsthaft insolvenzgefährdet ist. Dazu muss man auch wissen, dass es ja, weil Krankenkassen sind ja keine normalen Wirtschaftsunternehmen, sondern wir sind mittelbarer Teil der Staatsverwaltung. Wir sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Und es gibt sozusagen einen ganz großen Haftungsverbund über den GKV-Spitzenverband. Wenn eine Situation eintreten würde, wo, sagen wir mal, ein halbes Dutzend Kassen mit zusammen deutlich über 1 Million Versicherten innerhalb von ganz kurzer Zeit insolvenzgefährdet wären, dann bedroht das die Kassenlandschaft als Ganze. Also wir haben hier durchaus die reale Gefahr, dass es einen Dominoeffekt geben kann, wie wir ihn zum Beispiel aus dem Bankenbereich kennen. Es gab ja 2008 die große internationale Bankenkrise, wo die Situation insgesamt finanziell extrem angespannt war, und dann haben einige wenige größere Akteure gereicht, um über einen Dominoeffekt das gesamte System an den Rand des Einsturzes zu bringen. Und im Grunde genommen ist eine ähnliche Gefährdungssituation durch die Konstruktion, die wir im Bereich der Krankenkassenlandschaft haben, hier auch gegeben. Und da das aber eine historisch neue Erfahrung ist, weil eine solche Situation, dass die Krankenkassen im Durchschnitt weit unter der Mindestrücklage liegen, wie das jetzt der Fall ist, hat es noch nie gegeben. Also vor 2024 lag die Krankenkassenlandschaft immer weit über der Mindestrücklage. Also das, was Jens Spahn mit seiner Aussage, Krankenkassen sind keine Sparkassen, gesagt hat, das war sozusagen der Normalzustand. Jetzt sind wir zum ersten Mal in der Krise und deshalb weiß auch keiner, was da auf uns zukommt. Aber ich sage hier ganz deutlich, wir haben ein Gefährdungspotenzial, dass ein Dominoeffekt eintreten kann, der dann hinterher wirklich sehr gravierend die Teile der Kassenlandschaft an den Rand des Zusammenbruchs bringen kann. Und deshalb der ganz klare Appell, die Politik muss oder eine neue Bundesregierung muss ein Sofortprogramm machen. Das heißt, im ersten halben Jahr und deutlich vor dem Schätzerkreis im Oktober Maßnahmen, um die Kassenlandschaft wieder zu stabilisieren. Sonst sind die von mir eben beschriebenen Risiken wirklich sehr, sehr real.
Zu diesem Sofortprogramm kommen wir vielleicht gleich nochmal. Aber als erstes noch die Frage, wie sieht es eigentlich bei den Pflegekassen aus?
Bei den Pflegekassen ist die Lage ähnlich dramatisch. Wir haben gerade die neuesten Zahlen bekommen. Also es sind im Moment noch bei uns interne Zahlen, mit denen wir die Gesamtentwicklung einschätzen. Ähnlich wie bei den Krankenkassen mussten die Pflegekassen ja auch ihre Jahresergebnisse melden Mitte Februar. Und jetzt werden die noch ausgewertet und wahrscheinlich im März dann offiziell bekannt gegeben. Nach unseren Erkenntnissen hatten wir im letzten Jahr ein Defizit in der sozialen Pflegeversicherung von rund 1,54 Milliarden Euro. Und das bedeutet, dass der aktuelle Mittelbestand Ende 2024 bei der sozialen Pflegeversicherung unter die Größenordnung von einer Monatsausgabe gesunken ist. Und zwar in einer Dimension von etwa 340 Millionen Euro. Wenn sie unter eine Monatsausgabe sinkt, dann muss nach der Rechtslage zwingend der Beitragssatz angehoben werden. Das hat die Regierung ja auch sozusagen in letzter Minute gemacht über eine Verordnung, den Zusatzbeitrag, den Beitragssatz für die Pflegeversicherung um 2/10 erhöht. Das reicht aber nicht aus. Also die Finanzierungslücke in diesem Jahr ist viel größer. Und nach unseren Berechnungen der DRK Gesundheit erwarten wir für dieses Jahr wiederum ein Defizit von 2 Milliarden Euro. Und jetzt wird's spannend. Das hat zwei Konsequenzen. Die eine Konsequenz ist, wenn man einen Kassensturz bei der sozialen Pflegeversicherung macht, also zum Beispiel nach dem Amtsantritt eines neuen Ministers oder einer Ministerin, würde der sagen, so, ich will jetzt mal ein Finanzupdate, wie sieht es in der Pflegeversicherung aus, wird man feststellen, wir liegen dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch wieder unter der Monatsausgabe, sodass eben die Notwendigkeit besteht, den Beitragssatz erneut zu erhöhen. Und das zweite Problem ist die Frage, sind die Pflegekassen noch liquide? Und hier ist die Erwartung, dass wir im März eine ganze Reihe von Pflegekassen haben werden, die dann nicht mehr alleine ihre Rechnungen zahlen können. März ist deshalb ein kritischer Monat, weil da noch viele Abrechnungen aus dem alten Jahr dann beglichen werden müssen, also aus 2024. In diesem Fall können Kassen eine Liquiditätshilfe aus dem Ausgleichsfonds beantragen. Und die spannende Frage ist, ist in dem Ausgleichsfonds noch genug Geld vorhanden, um praktisch diese Liquiditätshilfen zu zahlen? Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann stünde das gesamte System der sozialen Pflegeversicherung potenziell vor der Zahlungsunfähigkeit. Das heißt, man müsste dann auch sehr schnell, unmittelbar nach dem Amtsantritt der neuen Bundesregierung, hier sicherstellen, dass der Pflegeversicherung Finanzmittel kurzfristig bereitgestellt werden. Also auch die Finanzlage der sozialen Pflegeversicherung ist extrem kritisch. Und man kann das Thema nicht so angehen, dass man sagt, na ja, wir nehmen uns jetzt mal ein Dreivierteljahr Zeit für eine große Pflegereform und beraten die ausführlich im Deutschen Bundestag, sondern die Finanzlage der sozialen Pflegeversicherung ist so prekär, man zwingend eigentlich sofort handeln muss.
Tja, da möchte man am liebsten weggucken, aber das hilft natürlich nichts. Also gucken wir lieber etwas genauer hin. Herr Storm, die finanziellen Probleme der neuen Bundesregierung werden ja die gleichen sein wie die der gescheiterten Ampelkoalition. Geld fehlt für Autobahnbrücken, Eisenbahnlinien, Schulen, Verteidigung, seit gestern bei der Verteidigung noch viel mehr. Es geht ja um hunderte Milliarden Euro. Glauben Sie, dass die mantrahaft erhobene Forderung nach höheren Bundeszuschüssen, dass das ausreicht? Oder in welche Richtung könnte es gehen, die Finanzprobleme der GKV anzugehen, wenn wir die angehen wollen? In welche Richtung wird das gehen? Was glauben Sie?
Also ich denke, man muss sozusagen einen dualen Ansatz wählen, um den Beitragsanstieg zu stoppen. Und das ist aus meiner Sicht auch machbar, aber es ist eine gewaltige Kraftanstrengung. Also meine Wunschvorstellung wäre die, dass die Verhandlungsführer bei Koalitionsverhandlungen, das ist ja wahrscheinlich der künftige Bundeskanzler und es wird wahrscheinlich dann die Vizekanzlerin oder der Vizekanzler sein für den zweiten Partner und wenn die CSU dabei ist, natürlich noch ein dritter, dass die dann sagen, die Vorgabe an die Verhandler für Gesundheit und Pflege ist, dass der Beitragsanstieg definitiv gestoppt werden muss. Wir können einen weiteren Anstieg der Krankenkassenbeiträge beim nächsten Jahreswechsel nicht mehr hinnehmen, weil er die Versicherten überfordert und weil er natürlich auch für die Wirtschaft eine Krisengefährdung darstellt, dass sozusagen der Aufschwung, den wir ja irgendwann mal wieder haben müssen, oder der Weg aus der Talsohle im Hinblick auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dadurch gefährdet wird. Und die eine Maßnahme ist, dass wir Finanzmittel brauchen vom Bund beim Thema versicherungsfremde Leistungen. Da sind die Möglichkeiten natürlich begrenzt. Deshalb wäre meine Vorstellung, dass wir an zwei Stellen unbedingt dran müssen. Das eine ist der Transformationsfonds für die Krankenhausreform. Dieser Transformationsfonds muss anders finanziert werden, weil wenn die Hälfte des Transformationsfonds durch die Krankenkassen finanziert wird, wäre das verfassungswidrig. Und deshalb sind hierfür Steuermittel erforderlich. Das würde die Krankenkassen im nächsten Jahr um 2,5 Milliarden Euro entlasten. Der zweite Punkt ist eine Anhebung des Bundeszuschusses für die gesetzliche Krankenversicherung in einer Dimension von 7 Milliarden Euro. Also wir haben im Moment 14,5 Milliarden Euro als Bundeszuschuss, müssten dann auf 21,5 Milliarden Euro gehen. Wenn Sie mich jetzt fragen, warum ich nicht, wie das sonst immer gefordert wird, aus der Kassenlandschaft einfach sage, der Bund soll mehr Geld für Bürgergeldempfangende an die Krankenkassen überweisen, dann fordere ich das bewusst deshalb nicht, weil wir ja wissen, dass der vermutlich künftige Bundeskanzler Friedrich Merz ja im Bereich Bürgergeld Einsparungen erzielen will. Und ich glaube nicht, dass man eine Chance hat zu sagen, organisiert mal Einsparungen, damit ihr das eingesparte Geld dann sofort wieder an den Gesundheitsfonds überweisen könnt. Deshalb müssen wir hier die Argumentation, dass diese Unterfinanzierung im Grunde genommen bedeutet, die versicherungsfremden Leistungen insgesamt und damit der Bundeszuschuss, den der Bundesgesundheitsminister vom Finanzministerium bekommt, der muss generell aufgestockt werden. In dieser Dimension, also 7 Milliarden Euro mehr Bundeszuschuss und eben Verzicht auf die 2,5 Milliarden Euro Finanzierung für den Transformationsfonds in der Krankenhausreform, die anderweitig beschafft werden müssten, erreichen wir, dass der Beitragssatz zum nächsten Jahreswechsel stabil bleiben kann. Und ab dann müssten wir den Grundsatz einer einnahmenorientierten Ausgabenpolitik verfolgen. Das heißt, der Ausgabenanstieg müsste so begrenzt werden, dass die Ausgaben im Mittel der nächsten Jahre nicht stärker wachsen als die Einnahmen. Und da stelle ich mir vor, die Dinge, über die wir vorhin gesprochen haben, also Einführung eines Primärarztsystems, konsequente und rasche Umsetzung der Krankenhausreform und über allem eine wesentlich effizientere Organisation der Notfallversorgung. Das würde natürlich schon erhebliche Einsparpotenziale bringen.
Das dauert natürlich dann, also Strukturänderungen, die dauern ja immer ein bisschen. Das ist ja bei der Krankenhausreform auch so. Das kostet ja erstmal und da streiten Sie ja jetzt schon seit Monaten darum, ob der Transformationsfonds jetzt verfassungswidrig ist, so wie er jetzt geplant ist mit seiner Finanzierung. Glauben Sie, dass Sie da noch Gehör finden, eben angesichts der Lage, dass überall das Geld so knapp ist?
Also beim Transformationsfonds muss man Folgendes sehen. Es gibt zum einen eine ganze Reihe von verfassungsrechtlichen Gutachten, die allesamt zu dem Ergebnis kommen, dass die derzeit geplante Finanzierung verfassungswidrig ist. Da ist das Gutachten von Frau Professor Felix für den GKV-Spitzenverband. Da ist das Gutachten, das Herr Professor Thiesing für den PKV-Verband erstellt hat, das zu sehr ähnlichen Erkenntnissen kommt. Da ist vor allen Dingen die gutachterliche Stellungnahme des Bundesrechnungshofes an den Deutschen Bundestag, das ganz klar sagt, dass das in dieser Form verfassungswidrig ist. Wir haben verfassungsrechtliche Stellungnahmen der Ärzteschaft, die teilweise auch auf europarechtliche Fragen Bezug nehmen. Und wir haben Sozialverbände, die hier aktiv sind. Mhm. Wir haben mittlerweile auch Akteure, die angekündigt haben, in Kürze den Klageweg einzuschlagen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch das Bundesverfassungsgericht sich mit dieser Frage befassen wird. Das dauert aber nicht Monate, sondern das dauert einige Jahre. Und dann ist die Gefahr extrem hoch, dass das Verfassungsgericht nicht nur sagt, der Transformationsfonds muss anders finanziert werden, sondern die dahinterliegende Konstruktion, dass also der Bund hier eine Finanzierungsregelung vorsieht, die durch die Kompetenzverteilung aus dem Grundgesetz nicht zu rechtfertigen ist, würde dazu führen, dass das Verfassungsgericht sagt, die gesamte Krankenhausreform ist nichtig von Anfang an. Und stellen Sie sich einmal vor, wir würden im Jahr 2028 ein Verfassungsgerichtsurteil bekommen, wo es heißt, dass die gesamte Krankenhausreform nichtig von Anfang an wäre. Das wäre der Super-GAU. Ja, dann würde man wahrscheinlich einen Untersuchungsausschuss einsetzen und sagen, wer hat da alles versagt. Und vor diesem Hintergrund sage ich ganz eindeutig, dass das Risiko, das verfassungsrechtliche Risiko, dass im Nachhinein die gesamte Krankenhausreform vom Bundesverfassungsgericht gekippt wird, so groß ist, dass hier eine neue Bundesregierung zwingend eine Korrektur vornehmen muss. Und deshalb denke ich, ist dieser Punkt Transformationsfonds, dass der anders finanziert werden muss, sozusagen einer der zentralsten Ansätze, an die man rangehen muss. Dass wir gerne auch einen höheren Bundeszuschuss für versicherungsfremde Leistungen hätten, ist klar, das habe ich beschrieben. Aber das hat nochmal eine andere Qualität wie die 2,5 Milliarden Euro für den Transformationsfonds. Wenn man hier keine Korrektur vornimmt, dann liefe eine neue Bundesregierung sehenden Auges in ein Desaster. Und ich sage das ganz klar, dass man auch weiß, wenn in ein paar Jahren geguckt wird, wer hat welche Stellungnahme abgegeben, liegt diese klare Stellungnahme aus dem Krankenkassenbereich vor. Es ist unverantwortlich, hier eine Korrektur vorzunehmen. Das muss sozusagen in den Koalitionsvertrag rein, dass es zu einer Veränderung bei der Finanzierung der Krankenhausreform kommt.
Herr Staun, wir kommen langsam zum Schluss. Vielleicht noch zwei Punkte würde ich gerne ansprechen. Zum einen hat ja der Gesundheitsminister immer wieder gesagt, es darf auf keinen Fall zu Leistungskürzungen kommen. Die Ärzte dagegen verlangen ja oft oder schlagen immer wieder vor, dass es eine gewisse Form der Eigenbeteiligung geben muss, auch um die Steuerungswirkung einer solchen Eigenbeteiligung oder Selbstbehalt oder wie auch immer das dann nachher organisiert wird, dann auch nutzen zu können, diese Steuerungswirkung. Halten Sie das für einen möglichen Teil eines Sofortprogramms, dass man Patienten, Versicherte, also Ihre Mitglieder, zur Kasse bitten müsste?
Ich denke, wenn man das erwägen würde, muss es wirklich Teil von einem guten Steuerungssystem sein, bei dem die Versicherten auch einen Vorteil haben. Wir haben ja im Moment die große Unzufriedenheit im Hinblick auf die Terminvergabe und die muss natürlich auch mit einem Steuerungsmodell gelöst werden, was fatal wäre, Wenn man als erste Maßnahme sagen würde, wir führen eine Praxisgebühr ein und ansonsten ändert sich nichts, das wäre der sicherste Weg, sozusagen die Gesundheitspolitik endgültig ins Abseits zu führen.
Also wenn dann in einem umfassenden Umgestaltungs- oder einer Umstrukturierung. Und die zweite Frage wäre, Sie rufen jetzt nach der Politik, nach Reformen. Die Selbstverwaltung hat ja selbst auch, deswegen heißt sie ja Selbstverwaltung, hat ja auch eigene Steuerungsmöglichkeiten. Könnten Sie auch ohne den Gesetzgeber vielleicht etwas tun in der gemeinsamen Selbstverwaltung, um dieses Problem ein bisschen abzumildern zumindest? Wo sehen Sie da Chancen für die Selbstverwaltung?
Es wird, also gerade wenn wir zu einer einnahmenorientierten Ausgabenpolitik kommen wollen, die jetzt nicht sozusagen mit klassischen Budgetierungsinstrumenten arbeitet, sondern wo man sagt, wir wollen durch intelligente Steuerungsmodelle erreichen, dass wir effizienter werden. Dann geht das natürlich nur, wenn hier die selbstverwalteten Körperschaften sozusagen gemeinsam eine Lösung erarbeiten und sich dann auch dahinter stellen. Und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, das ist nicht ganz einfach, weil natürlich zum Beispiel Hausärzte, Fachärzte, Kinder- und Jugendärzte zum Teil unterschiedliche Sichten auf die Dinge haben. Die Kassen haben auch nochmal etwas andere Sichten darauf. Und das muss man zu einem funktionsfähigen Modell mit hoher Verbindlichkeit zusammenbringen. Und ich denke, diese Kombination, dass die Politik vorgibt, wir wollen in Richtung auf ein Primärarztsystem, aber dann natürlich die Akteure selber sozusagen einen Konsens erzielen müssen, wie man die Vorgabe der Politik erreicht. Das wäre sozusagen das Optimum, was man machen kann. Ob das in einer Situation, wo überall die Gemüter sehr erhitzt sind und angesichts knapper Kassen natürlich jeder sagt, um Gottes Willen, ich darf nichts machen, was mich auch nur tendenziell belastet. Ob das erreichbar ist, ist, glaube ich, schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Aber wenn wir zeigen wollen, dass dieses selbstverwaltete Gesundheitswesen eine Zukunft hat, dann ist die Selbstverwaltung natürlich gerade jetzt gefordert. Wann, wenn nicht jetzt? Und deshalb setze ich eigentlich darauf, dass wir einen solchen Konsens unter einer politischen Leitvorgabe erreichen können.
Ja, die Bedeutung einer modernen und effizienten Gesundheitsversorgung ist demokratierelevant, nicht? Das ist ja das, was dahinter steht, wenn Sie solche Dinge sagen, das wann, wenn nicht jetzt. Halten Sie die Selbstverwaltung für fähig, das zu lösen in den nächsten Jahren?
Wenn die Selbstverwaltung diese Dinge nicht im Ansatz lösen kann, dann würde sie sich natürlich als System auch in Frage stellen. Deshalb ist es, glaube ich, eine extrem hohe Herausforderung für die Selbstverwaltung. Aber wenn es gelingt, die Modernisierung unter einer starken, konstruktiven Beteiligung der Selbstverwaltung in der nächsten Wahlperiode anzugehen, dann stärkt das natürlich die Selbstverwaltung. Wenn wir mit diesem Projekt scheitern, dann steht mehr als nur die Selbstverwaltung auf dem Spiel.
Herr Storm, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Am Sonntag ist Wahltag.
Danke auch.
Danach werden sich die Akteure neu sortieren. Ich bin sicher, das wird nicht nur für Journalisten, sondern auch für Krankenkassenmanager oder Chefs eine spannende Zeit. Hoffentlich mit gutem Ausgang für die Finanzen der GKV. Dann haben vielleicht die Ärztinnen und Ärzte auch etwas davon. Alles Gute für Sie.
Dankeschön. Ihnen auch alles Gute.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.